Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme.
In dieser Folge spreche ich mit Florian, Enabler für Videokommunikation 4.0, Tonmeister und Experte dafür, wie Unternehmen selbst Videokommunikation nicht nur technisch umsetzen, sondern strategisch nutzen können, ohne ständige externe Dienstleister. Florian zeigt, wie man Videokommunikation Schritt für Schritt in Sales, Marketing, HR und interne Prozesse integriert. Von Studio-Setup über klare Prozesse bis zur Teambefähigung. Unternehmen können so Video als wirkungsvollen Kanal einsetzen, der Vertrauen schafft, Kunden gewinnt und Mitarbeiter besser informiert. Wir sprechen darüber, warum Video für den Mittelstand heute kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein echter Erfolgsfaktor und wie KI dabei helfen kann, Produktion, Verteilung und Sichtbarkeit zu optimieren. Schön, dass du da bist, Florian. Florian, jetzt erstmal zu dir und deiner Vergangenheit. Du kommst aus der Audiowelt und hast dich zum Videokommunikationsexperten entwickelt. Wie kam es zu diesem Wandel und warum gerade Videokommunikation für den Mittelstand?
Ja, wie kam es zu dem Wandel? Das ist eine spannende Frage. Das muss ich mal ein bisschen überlegen, wann ich damit angefangen habe. Das war 2009, 2010. Also von Haus aus bin ich ja Diplom-Audio-Engineer und Tonmeister. Und 2009 kam mein damaliger Geschäftspartner. Wir hatten zusammen eine Trainingsfirma, ein Seminarunternehmen, mit dem wir bis dato Einzeltrainings, Einzelcoachings im Bereich Audio- und Musikproduktion, aber auch viele Gruppen, Workshops und Seminare angeboten durchgeführt haben. Der kam auf mich zu und meinte, du, die Zukunft, das sind Videos. Hat auch ein bisschen damit zu tun, der ist ein paar Jahre älter als ich, und er meinte so, boah, ich möchte mit 50 nicht mehr irgendwie durch die Republik reisen und Seminare geben, sondern viel lieber das Ganze in Videoform packen, lass uns mit dem Thema Video beschäftigen. Dann habe ich mich hingesetzt, überlegt, wie kann ich das am besten machen? Und erst festgestellt, es gibt ja viele Parallelen zur Audiowelt, und habe mich damals dann in Final Cut Pro von Apple eingearbeitet, was dann ein paar Jahre später auch völlig überarbeitet auf den Markt kam. Und witzigerweise hat sich parallel ergeben, dass meine Frau, gerade als unsere Kinder aus dem Gröbsten raus waren, nochmal studieren wollte und Videoproduktion und Digital Video VFX, wie es genau heißt, studieren wollte und das auch getan hat. Und kurze Zeit später sprach mich dann einer meiner Kunden aus dem Einzelcoaching, er war damals Leiter der Telekom Trainingsabteilung, an, ob ich ihm beim einem technischen Problem helfen könnte. Er hätte sich gerade selbstständig gemacht, wäre gerade ausgeschieden aus dem Unternehmen für ein oder zwei Jahre, für ein Sabbatjahr hat er gemacht, egal. Hätte jetzt sich mit dem Thema Trainingsvideoproduktion beschäftigt, ob ich ihm da mal helfen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. 6 Wochen später stand ich mit ihm zusammen in einem mobilen Studio, was er mit mir zusammen konzipiert hatte in Berlin, und habe für Airbus mein erstes Trainingsprojekt durchgeführt. Also ich saß an der Bild- und Tonregie. Er hat die Leute vor der Kamera gecoacht und da ging es um Trainingsvideos für Airbus. Und so bin ich in das ganze Thema reingerutscht, anfangs über die Technik. Meine Frau war dann 1-2 Jahre später mit ihrem Studium fertig und wir sind dann beide als Freelancer, Partner mit da eingestiegen in das Thema und haben viele, viele Jahre lang Trainingsproduktionen für namhafte Unternehmen, Konzerne gemacht und daraus dann auch eine eigene Videoagentur aufgebaut, ja. Also so bin ich zu dem Thema gekommen. Und gerade Videokommunikation für den Mittelstand finde ich so wahnsinnig spannend, weil man kann mit Videokommunikation, insbesondere wenn man es selber macht, und das ist ja unser Ansatz, dass wir die Unternehmen fit machen, dass sie es selber machen können, kann man vertrieblich und auch im Marketing so wahnsinnig viel Neues machen. Also wir haben an die 50 Formate mit und für unsere Kunden entwickelt, wie man Video halt im Unternehmen an verschiedenen Punkten einsetzen kann. Sowohl im HR, für Training, für Wissensmanagement, Onboarding, Offboarding, an verschiedenen Punkten der Customer Journey, im Vertrieb, im Marketing und so weiter und so fort. Und da haben die meisten Unternehmen im Mittelstand noch nicht annähernd eine Ahnung von, was man machen könnte. Und gerade in jetzigen Zeiten brauchen sie ja neue Ansätze, um an Kunden und damit an Aufträge zu kommen.
Wie würdest du jemandem erklären, was Videokommunikation 4.0 bedeutet?
Ja, den Begriff Videokommunikation 4.0, den gibt es ja so als wissenschaftlichen Begriff gar nicht. Der ist durch einen Zufall entstanden. Einer meiner besten Freunde, der Mike, auch unser Webdesigner und Grafiker, der sagte mir mal, irgendwie haben wir eine Vorbereitung von einem Webinar, was ich zu dem Thema Videokommunikation gehalten habe, durchgesprochen. Und er meinte, du musst den Leuten irgendwie klar machen, dass die Herangehensweise, die du da zeigst, eine völlig neue ist, so wie Internet 2.0 oder Web 3.0 müsstest du das eigentlich irgendwie so Videokommunikation 4.0 oder so nennen. Und irgendwie hat es mich da gekickt und da dachte ich, ja, das ist ein Begriff, ja, das kommt so ein bisschen bekannt vor, ne, durch dieses Internet 2.0 und auf der anderen Seite aber 4.0, was völlig Neues. Und dann haben wir mal zurückgeguckt, was waren denn so die Entwicklungsschritte im Bereich Videokommunikation, wenn es jetzt Industrie und Unternehmen betrifft. Und 1.0 könnte man sagen, war so der klassische Produkt, Schrägstrich-Werbe-Image-Film, den gab es schon in den 60er Jahren. Die haben damals bis in die 80er Jahre teilweise auch an die 30 Minuten lang gedauert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sich jemand ein 30-minütiges Image-Video oder Werkspräsentationsvideo anschaut. Das war aber der Anfang. Natürlich schweineteuer, also kaum ein Unternehmen konnte sich das leisten, nur die ganz Großen. Und als dann die Produktionsmittel günstiger wurden in den 90er Jahren, gab es halt auch immer mehr mittelständische Unternehmen, die zumindest Produkt- oder Vorführvideos produziert haben. Wir kennen das vielleicht, oder die meisten kennen es vielleicht aus dem Baumarkt, ne, dass da irgendwelche Produktwerbevideos oder Präsentationsvideos auf irgendwie Fernseher laufen. Das kam dadurch zustande, weil es einfach technisch möglich war für geringeren Aufwand, also für weniger Geld. Trotz allem haben das immer noch Agenturen und Profis gemacht, nicht die Unternehmen selber. Und der eigentliche Wandel, der kam dann mit Corona, wo plötzlich Deutschland, muss man einfach sagen, aufgewacht ist und gezwungen wurde, sich mit Videokommunikation, vor allen Dingen Live-Videokommunikation, zu beschäftigen. Aber das dümpelte dann nach Corona alles auf, sag ich mal, einem ziemlich mickrigen Niveau rum. Die wenigsten haben wirklich danach das Thema weiterverfolgt. Die meisten waren froh, dass sie es nicht mehr machen mussten. Also Zoom-Calls und Teams-Calls gibt's immer noch. Aber ich meine jetzt wirklich das, was wirklich einen Mehrwert bringt, nicht einfach nur ein Meeting ersetzt. Und deshalb passt Videokommunikation sehr gut, weil wir nämlich genau da aufsetzen, nicht einfach nur einen Ersatz zu bieten für ein Treffen, sondern einen wirklichen Mehrwert. Also gerade zum Beispiel im Vertrieb, in der Anbahnungsphase, einen Mehrwert gegenüber einem Telefongespräch, einem verschickten PDF-Prospekt zu bieten und schon mehr Vertrauen aufzubauen, sodass sich beispielsweise Kunden, ich hatte es gerade mit einem Maschinenbauunternehmen, Kunden durch diese Art gut gemachter, hochwertiger Videokommunikation dazu entschließen, Geld und Zeit in die Hand zu nehmen, um zum Beispiel zum Herstellenbetrieb zu fahren und sich die Maschine anzuschauen. Ne, auch wenn man vorher sich noch gar nicht kannte. Also das ist das, was wir mit Videokommunikation 4.0 meinen, wirklich ein völlig anderer Ansatz als das, was die meisten Unternehmen bisher gemacht haben, die in dem Thema vor allen Dingen mehr auf Agenturen gesetzt haben, außer jetzt im Social-Media-Bereich.
Viele Mittelständler denken aber meist, Video, das geht nur mit der Agentur. Du sagst jetzt, Video schafft Sichtbarkeit auch intern und ohne externe Profis. Was sind denn die Grundbausteine, damit ein Unternehmen das selbst stemmen kann?
Ja, man kann und sollte zukünftig Videokommunikation als Unternehmen vor allen Dingen selber machen. Begründung, es ist einmal so, dass aufgrund des Informationsverhaltens, des veränderten Informationsverhaltens, gerade auch der jüngeren Generation, und da gibt es einen ziemlich starken Bruch ab Generation Z, dazu geführt hat, dass immer mehr Videos genutzt werden, um sich Informationen zu beschaffen. Auch die älteren Generationen, da gibt es spannende Studien zu, nutzen immer mehr Videos, statt jetzt Texte zu lesen. Und deswegen braucht ein Unternehmen, um das entsprechend abzudecken, einfach viel, viel mehr Videos als früher. Die sind zwar kurz, aber trotzdem sind es mehr. Und in der Menge ist das vom Budget einfach nicht mehr zu stemmen. Weil, wenn wir mal schauen, so ein klassisches Produktvideo, Präsentationsvideo oder auch ein kurzes Trainingsvideo von irgendwie 5 bis 10 Minuten, da ist man bei einer Agentur locker zwischen 3.000 und 5.000 Euro, teilweise noch mehr los. Dann dauert es auch lange, bis man mal die Abstimmung hinter sich hat und so weiter und so fort. Also die Zeit ist ein großer Faktor und das Geld natürlich auch. Und deshalb sind die Grundbausteine, die man dafür braucht, A, erstmal klarer Einsatz. Was möchte ich damit erreichen? In welchen Bereichen meines Unternehmens möchte ich Video nutzen, um Kommunikationsprozesse zu ergänzen, zu verbessern oder teilweise auch zu ersetzen. Also man kann immer wiederkehrende Informationen mit Video viel besser rüberbringen, als das immer persönlich zu erzählen. Also gerade im Onboarding als Beispiel, also kann man auch Prozesse ersetzen. Und da muss man sich erstmal klar sein, was wollen wir? Und da erlebe ich regelmäßig, sei es durch meine Webinare, durch Kontakte bei Events und Messen, und vor allen Dingen auch, wenn Unternehmen sagen, wir sind interessiert und sie starten mit uns erstmal mit einem Strategie-Workshop, dass 90% der Unternehmen nicht mal einen Bruchteil der Möglichkeiten kennen, die Video ihnen bringen würde. Und das ist sehr spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen alarmierend, weil natürlich vielen Unternehmen, die sich dann nicht proaktiv dafür entscheiden, viel Potenzial verloren geht. Also wie gesagt, das ist am wichtigsten. Dann braucht man ein gewisses Grundsetting an Technik, die vor allen Dingen, das ist immer der erste Wunsch, der kommt, sie muss einfach bedienbar sein. Also wenn man jetzt erstmal 2 Stunden aufbauen muss und Licht einstellen und, dann ist bei den meisten schon die Luft raus. Selbst wenn im Unternehmen ein Fachmann, eine Fachfrau für Video da ist, aber das killt halt jeden Elan, Technik aufbauen zu müssen. Also es muss Technik da sein, die einfach für diejenigen, die es durchführen, und das sind nicht unbedingt Videoprofis, zu bedienen ist, und sie muss sofort einsetzbar sein, also sprich ein dezidierter Raum. Und dann ist es für jedes Unternehmen möglich, das Thema umzusetzen. Also als Beispiel die Studios, die wir konzipieren für unsere Kunden und einrichten, da dauert es im Schnitt 30 Sekunden bis 2 Minuten, bis die betriebsbereit sind, je nach Setup. Und meistens liegt es auch eher daran, bis man den Computer hochgefahren hat und sich eingeloggt hat, als an der Videotechnik als solche, die eigentlich sofort nach dem Stromeinschalten da ist.
Was muss man für Studio, Setup, Technik und Verantwortlichkeiten wirklich wissen?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich sehr weitschweifend ausführen könnte, was ich aber jetzt nicht machen möchte, sonst wird es den Rahmen hier sprengen. Also vereinfacht gesagt, wenn man sich mit der technischen Seite beschäftigt, ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, habe ich jemanden im Unternehmen, der das professionell gelernt hat? Grundsätzlich Audio-Videotechnik, also ein Videografen oder ein Toningenieur. Fotografie ist eine ganz andere Welt. Also selbst wenn man einen professionellen Fotografen hat, der kann dann zwar Kamera und Licht bis zu einem gewissen Grad setzen, aber alles andere ist halt eine völlig andere Welt. Und dann ist es ja auch noch so, dass das wirklich ein nochmal spezialisierter Bereich ist, ob ich die Technik jetzt bedienen kann und konfigurieren anschließen, oder ob ich auch weiß, in welcher Kombination die Technik auch wirklich einfach zu nutzen ist. Also es ist auch eine Erkenntnis, die ich über viele Jahre selber gewonnen habe, dass gerade diejenigen, die es am Ende benutzen, sich eigentlich nie mit den technischen Details beschäftigen wollen und können. Das heißt, derjenige, der für die Technik verantwortlich ist in der Konzeption eines solchen Studio-Setups oder nachher auch in der Wartung, sollte immer dran denken, dass Praktikabilität vor Perfektion ist. Also ich kenne es aus der Medienmusikbranche halt, dass da sehr viele Kolleginnen und Kollegen, also meistens sind es Kollegen, unheimlich technikverliebt und technikaffin sind und dabei auch das Thema Kosten nutzen gerne mal aus den Augen lassen. Also da würde die Technik gerne zum Selbstzweck. Und das ist halt hier in dem Kontext völlig fehl am Platz. Also wie oft ich von unseren Kunden höre, wir wollen hier nicht Hollywood-Qualität machen, sonst was. Es muss natürlich gut und professionell sein, ne? Also da hat Corona auch sehr viel Umdenken mit sich gebracht, weil keiner mehr Lust hat auf irgendwelche pixeligen Videobilder und völlig verzerrten oder verhalten Ton und sowas. Aber es muss jetzt nicht der letzte Schliff mit 5000 Animationen sein und einen Haufen Spielereien, das interessiert keinen. Also es geht ja darum, Wissen zu vermitteln, es geht darum, vielleicht mal schnell einem potenziellen Kunden oder einem Kunden, den man schon hat, eine Videobotschaft zu schicken, irgendwie einen Zusammenhang zu erklären. Also es muss ja nicht immer alles High-End sein, aber es sollte so solide sein, dass man sich als Unternehmen nicht blamiert. Und das alles muss man so zusammenbringen, dass es wirklich technische Laien, die das Fachliche, was transportiert werden soll, die Technik bedienen können. Und das ist eine echte Herausforderung. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die sich nur damit beschäftigen, so wie ich das mache.
Video hat natürlich auch verschiedene Einsatzzwecke, zum Beispiel in Funnels, Sales, Vorqualifizierung oder interne Schulung. Welche Formate funktionieren in welchen Bereichen besonders gut?
Muss ich jetzt gerade mal ein bisschen nachdenken, denn es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann mal Beispiele nennen. Wie gut die jeweils funktionieren, kann ich gar nicht sagen, weil es aus meiner Erfahrung bei jedem Kunden anders ist. Nicht jede Zielgruppe reagiert da gleich. Und was man vielleicht allgemein sagen kann, was immer noch sehr gut funktioniert, ist auch immer die Frage B2B, B2C. Aber grundsätzlich gut funktionieren immer noch Webinare. Gerade wenn man vorher noch so einen kleinen Appetizer schaltet. Also ich habe mal herausgefunden, dass es für mich ziemlich gut funktioniert, gerade weil ich bei LinkedIn ja so aktiv bin, meine Kontaktliste, also meine Zielgruppe bei LinkedIn, die ich ansprechen möchte, erstmal zu einem LinkedIn Live einzuladen. Also LinkedIn Live ist quasi ein Livestream bei LinkedIn. Das ist ein eigenes Eventformat, was man anlegen kann. Und dann dort über mein Thema und die Möglichkeiten zu sprechen. Da habe ich jetzt auch, hat sich auch herauskristallisiert, in der Kürze liegt die Würze. Ich habe da früher gerne mal eine Stunde voll gemacht, also 20 Minuten, maximal 30 ist da viel besser, weil die meisten gar nicht die Zeit tagsüber im Arbeitsalltag haben, sich für eine Stunde auszuklingen, für etwas, von dem sie noch gar nicht wissen, ob es wirklich relevant für sie ist. Also wie so ein kleiner Appetizer, so ein Pröbchen, sage ich mal, und dann von dort aus auf ein Webinar zu qualifizieren, zu sagen, für diejenigen, die gemerkt haben, hier, das Thema ist für uns relevant, da möchte ich mehr erfahren, melde dich hier für das Webinar an. Hat natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt, dass man natürlich das Ganze über einen klassischen Sales Funnel machen kann, wenn man möchte und entsprechend auch die Kundendaten hat. Ja, also wie gesagt, das für einen Funnel klappt auf jeden Fall. Je nachdem, wie gut es natürlich inhaltlich und auch strategisch choreografiert ist. Dann Sales-Qualifizierung kann ich aus eigener Erfahrung, aber mittlerweile auch von einigen Erfahrungen unserer Kunden sprechen, was super funktioniert, sind Videobotschaften. Je nach Zielgruppe ist das was völlig Neues und da hat man diesen Aha-Effekt. Wow, ich habe mir noch nie eine Videobotschaft geschickt bekommen. Das ist ja cool. Und es gibt aber auch Zielgruppen, die erwarten nichts anderes mehr. Also gerade, sag ich mal, in so Internettechnik, IT-Umfeld und da noch junge Generation, also jünger als Generation Z, da ist es schon eher so, dass man sich schon dran gewöhnt hat, durch WhatsApp-Sprachnachrichten oder Kurzvideos bei WhatsApp und ähnlichen Messengern, dass man lieber ein Video kurz sich anguckt oder auch hört, statt eine E-Mail zu lesen. Ja, und was besonders gut funktioniert, ist halt, wie man das Ganze umsetzt. Also ich nutze dafür Loom. Das ist eine Videoplattform extra für Videobotschaften oder Kurzvideos oder Erklärvideos. Und dann nehme ich dann einfach, je nachdem, worum es geht, sag mal, ich habe jemanden kennengelernt auf einem Event, also kein völlig kalter Kontakt, wenn wir es bei der Sales-Vorqualifizierung bleiben wollen. Und ich nehme den Kontakt nochmal auf nach der Veranstaltung. Dann gehe ich auf das LinkedIn-Profil der Person, setze mich mit meinem Videobild in so einem kleinen Kreis. Das macht Loom automatisch, auch ins Bild, oben rechts meistens. Und nehme dann den Bildschirm, das bietet Loom auch an, mit dem LinkedIn-Profil, was da zu sehen ist, auf. Und sage dann einfach nur, hallo Herr Meier, Sie entsinnen sich vielleicht, wir haben uns doch letzte Woche auf der Messe XYZ getroffen. Fand ich total spannend, was Sie zum Thema ABC zu sagen hatten. Und Sie hatten ja grundsätzlich auch Interesse gezeigt, mal mehr zum Thema Videokommunikation 4.0 in Ihrem Branchenumfeld zu erfahren. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dazu mal weiter unterhalten, pipapo und so weiter und so fort. Und dann kann ich bei Loom am Ende des Videos einen Link einbauen, so einen kleinen Call-to-Action-Button, über den der Herr Meier dann in meinem Online-Kalender landet und sich einen Termin für einen Videocall buchen kann. So, und ich schicke natürlich nicht das Video raus, sondern der Herr Meier kriegt von mir eine E-Mail, in der einfach die ersten 3 Sekunden des Videos als animiertes Bild, als GIF, eingefügt sind. Auch das bietet Loom selber schon an, dass man sagen kann, hier, kopiere mir die ersten 3 Sekunden oder 4 Sekunden des Videos, mach mir daraus ein GIF, das macht Loom alles automatisch. Zack, dass man es in E-Mail kopieren kann und dann kriegt der Herr Meier halt eine E-Mail, wo ich nur kurz schreibe, hallo Herr Meier, schön, dass wir uns letzte Woche kennengelernt haben, anbei eine kleine Videobotschaft und sieht darunter, dass sich da was bewegt, da ist ein Bildchen, ich bin am Reden, ein bisschen am Gestikulieren vielleicht auch und er erkennt sofort, Moment mal, im Hintergrund, das ist doch mein LinkedIn-Profil. Also die Kombination, die bei vielen dann auch relativ schnell entsteht, ist, das ist kein generisches Video, sondern das wurde extra für mich gemacht. Funktioniert super, auch an anderen Stellen. Ich habe Kundinnen und Kunden, die bedanken sich jedes Mal, wenn ich statt einer E-Mail eine Videobotschaft schicke, weil es viel persönlicher ist und viel kurzweiliger und einfach auch weniger Missverständnisse mit sich bringt. Interne Schulungen, ja, Formate, da gibt's, Gott, haben wir so viele Sachen gemacht. Was sehr gut funktioniert hat immer, und dahingehend beraten wir auch und coachen wir auch unsere Kundinnen und Kunden, ist nicht zu trocken am Thema zu bleiben. Also mal als Beispiel, um das zu erklären, wir haben, als wir noch als Agentur tätig waren, mal für einen großen deutschen Telekommunikationsanbieter aus Bonn, haben wir mal ein internes Schulungsvideo gemacht. Da ging es um neue Tarife, die auf der IFA in Berlin vorgestellt werden sollten. Und das Ganze war konzipiert als Sportstudio. Ja, also mit dem Herrn Bestnetzer und dem Herrn Selling. Ich fand die Namen so ein bisschen, naja, war jetzt nicht so mein Fall, aber es kam wahnsinnig gut intern an. Da haben wir damals auch mit Greenscreen-Technik noch gearbeitet, also so ein Hintergrund vom aktuellen Sportstudio eingeblendet. Das war ja eh nur für die interne Nutzung. Aber das Ganze so ein bisschen spielerischer, ne? Auch mit entsprechend ein bisschen Storytelling. Dass es nicht einfach nur darum geht, so zack, zack, Zahlen, Daten, Fakten, sondern das Ganze so ein bisschen in so ein Storytelling-Umfeld einzubetten. Und ganz wichtig, auch nicht mit Profis vor der Kamera, also nicht professionelle Trainer oder selten und schon gar nicht professionelle Schauspieler, weil was wir erlebt haben, die ersten paar Videos haben wir mit professionellen Trainern und auch mit professionellen Schauspielern gemacht, die dann das Inhaltliche auswendig gelernt haben und vorgetragen haben. Das Problem war nur, das wurde halt intern im Unternehmen nicht wirklich akzeptiert. Und es ist noch was anderes als, ich sage mal als Beispiel hier, war bei uns aus dem Rheinland, der Jupp, ne? Wenn der Jupp aus der Buchhaltung über irgendwelche Buchhaltungsthemen referiert in dem Video, sich vielleicht auch mal verhaspelt, ein bisschen nervös ist, es ist immer noch der Jupp. Und die, die sich das Video angucken, die kennen den Jupp. Und wenn da statt dem Jupp jetzt auf einmal der Thomas glattgeleckt strahlend steht und allglatt und perfekt alles runterzitiert, dann nimmt aus dem Unternehmen dem Thomas das keiner ab. Also von daher für interne Schulungen die Empfehlung, nehmt Leute wirklich aus dem Fachbereich, die auch die Zielgruppe kennen und die von der Zielgruppe auch akzeptiert werden. Und gestaltet es spielerisch und nicht zu steif und bitte nicht irgendwie dauerhaft Texte ablesen. Also lieber mal verhaspeln und sich korrigieren, statt irgendwelche Texte total stocksteif abzulesen, weil die meisten haben da auch keinen Bock mehr drauf.
Wie kann ein selbstgemachtes Video dabei helfen, Kunden ehrlich und souverän anzusprechen?
Ja, im Prinzip das Gleiche, was ich eben schon sagte, indem man halt nicht darauf achtet, dass es total perfekt ist, sondern dass es authentisch ist. Also ich bin überhaupt kein Freund von Telepromptern oder irgendwelchen auswendig gelernten Texten. Ich kann mich entsinnen, wir haben mal für ein Unternehmen auch eine ganze Videoreihe produziert, zusammen mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus dem Unternehmen. Und da gab es ein paar, die waren als Trainer tätig oder haben öfters Produktvorführungen gemacht. Die haben sich nur ein paar Stichpunkte auf dem Zettel aufgeschrieben, damit sie kurz vorher nochmal drauf gucken konnten und haben dann frei referiert. Da haben wir dann 2, 3 Durchgänge gemacht, weil jeder Mensch neigt dazu, ich bin da auch ein Spezialist drin, wie man vielleicht an meinen Antworten hier feststellt, man neigt dazu zu labern, zu viel zu erzählen, zu lang. In einem Podcast ist nicht ganz so schlimm, aber in so einem kurzen Video, wo wirklich jede Sekunde zählt, also dass es möglichst kurz ist, Produktinformation oder Schulung, da kann es schon nach hinten losgehen, wenn das Video statt 3 Minuten 8 Minuten lang ist. So, und deshalb haben wir die das Ganze freigestellt haben, meistens so 2, 3 Mal durchlaufen lassen und zwischendrin natürlich gesagt, hier, kürz mal da, mach mal hier und das ist redundant. Und beim 3., vielleicht auch 4. Mal waren die Sachen rund, mit einem kleinen Verhaspler, vielleicht auch mal einer kurzen Denkpause noch drin. Aber es war halt so, wie die Menschen vor der Kamera normalerweise sich ausdrücken. Und dann kamen 2, die es halt perfekt machen wollten. Der eine hatte sich dann Text ausgedruckt in groß und hatte sich dann unter die Kamera gehangen, weil wir hatten keinen Teleprompter dabei. War auch nicht Thema, hatten wir vorher auch gesagt, sollte man lassen. Gut, er wollte es unbedingt. Das war gruselig, weil es total steif war. Der hat mehr Text gebraucht als die, die es freigemacht haben. Aber richtig authentisch war es nicht. Und das Gleiche haben wir dann auch bei jemandem erlebt, der seinen Text auswendig gelernt hat, weil da waren halt viele redundante Informationen drin, viel Luft, sage ich mal, also viel reden und wenig sagen. Also man konnte es wirklich kürzen, das hat er auch eingesehen. Nur es war ihm absolut unmöglich, den gekürzten Text dann aus dem Kopf zu rezitieren. Der war so festgefahren, also wenn man einmal was auswendig lernt, ist man festgefahren. Und das würde ich nicht machen. Also ehrlich und souverän ist, gib dich so, wie du bist, überleg dir, worüber du sprechen willst, üb es 3-4 Mal, am besten mit deinem Smartphone, damit du auch mal siehst, wie wirkt's auf die Adressaten und kürz es dann zusammen und trag's vor allen Dingen frei vor.
Ein breites Problem ist, Mitarbeiter schauen interne Videos nicht. Welche Faktoren sorgen dafür, dass interne Videos angeschaut und verstanden werden?
Ja, gleiches Thema wie eben auch schon. Nummer 1, Authentizität. Lasst es Leute aus der gleichen Herde machen, sage ich mal. Ne? Also wenn man in einem Unternehmen eine Abteilung zu einem gewissen Thema schulen, informieren möchte, dann nehmt jemanden, der aus dieser Abteilung stammt, der von dieser Abteilung auch als Experte anerkannt ist, auch wenn die Person vor der Kamera nicht perfekt ist. Ich würde natürlich auch niemanden dazu zwingen. Die Person sollte es schon selber wollen. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber lieber unperfekt und authentisch, sodass es akzeptiert wird und man nicht unnötig Zeit und Geld investiert. Also auch wenn man es selber macht, ist es natürlich schon Zeit, die drauf geht und damit auch Geld. Weil das bringt nichts, dann guckt sich nachher kaum einer im Unternehmen an. Und was auch noch so ein bisschen, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, einen Unterschied macht, ist, wenn man es nicht einfach zu steif runterbetet, so nach dem Motto, ja, wir haben das ja im Fernsehen, in der Tagesschau gesehen, man muss das alles ganz seriös und nee. Also auch da lieber so, dass es authentisch ist, wie die Menschen auch im Alltag kommunizieren. Auf der anderen Seite aber bitte auch keine peinlichen Späße oder so pseudolustige Dinge, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da haben wir auch schon gruselige Sachen erlebt, wo dann jemand meinte, er wäre jetzt witzig und das ging komplett nach hinten los. Vielleicht auch mal vorher mit denjenigen, die sich später anschauen sollen, wenn es um mehrere Videos geht, mal abchecken, so wie möchtet ihr das gerne, wie, wann würdet ihr euch das anschauen? Da spielt die Länge natürlich auch einen ganz, ganz großen, eine ganz, ganz große Rolle. Denn wenn ich jetzt im Unternehmen dazu angehalten werde, mir ein Schulungsvideo anzugucken und ich starte das Video und ich sehe da am Fortschrittsbalken verflixt, das dauert 35 Minuten, dann ist bei den meisten schon der Ofen aus. Wenn ich aber aus 35 Minuten irgendwie 10 mal 3,5 Minuten mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit endlos höher, dass das Video auch angeguckt wird oder dass die Inhalte auch angeschaut werden, weil man kann halt immer wieder mal kurze Häppchen gucken. Also die Aufmerksamkeitsspanne hat in den letzten Jahren nicht zugenommen, sondern eher abgenommen.
Was unterscheidet gute interne Kommunikation von langweiligen Videos?
Also das Gruseligste überhaupt, finde ich, und das sollte man echt unterlassen, sind mittlerweile diese unsäglichen sprechenden PowerPoints. Ich weiß, es ist in vielen Unternehmen immer noch Standard, wenn es um Videoproduktion, selbstgemachte Videoproduktion geht, gerade in Bezug auf Webinare auch. Ich bin immer wieder erstaunt und erschrocken, wie viele Menschen das mitmachen. Also ich habe in den letzten Jahren auch das ein oder andere Webinar besucht und 9 von 10 waren wirklich, ich teile da mal meinen Bildschirm und texte euch jetzt mal eine Stunde zu. Und am besten lese ich auch noch das vor, was ihr auf den Folien lesen könnt, weil die Folien zu 80% das in Textform widerspiegeln, was ich hier erzähle, oder ich lese es einfach ganz dumm dreist ab. Und das findet immer noch in vielen Unternehmen statt. Und wenn ich dann im Rahmen unserer Workshops dann die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen, also meistens ein paar aus Marketing, Vertrieb, aus dem HR-Bereich, mal drauf anspreche und sage so, wie laufen bis jetzt eure Webinare? Ja, ein PowerPoint, Bildschirm teilen und dann wird erzählt. Und dann nochmal nachhake. Und, wie toll findet ihr das? Dann gibt es immer nur ein Grinsen und keinen weiteren Kommentar. Oder manche sind dann ehrlich und sagen, es ist totaler Mist. Ich schalte innerlich irgendwann ab und mache die Kamera aus und lies meine E-Mails und so. Da kommen manchmal ganz spannende, ehrliche Antworten. Also gerade bei Pflichtveranstaltungen bitte nicht sprechende PowerPoints. Es macht einen Riesenunterschied, wenn da ein Wechsel stattfindet. Also das kann ich auch von vielen unserer Kunden sagen, eigentlich von allen, die nachdem sie sich von uns ein Studio haben einrichten lassen und wie sie auch betreut haben, wie sie ihre Formate, ob es jetzt ein aufgezeichnetes Video oder ein Webinar ist, ist ja völlig wurscht, ist ja das gleiche in grün. Zumindest was die Struktur in der Produktion betrifft. Es macht einen Riesenunterschied, wenn ich mal die Person, die vorträgt, 10 Sekunden im Vollbild habe mit der Kamera, dann, was weiß ich, 10 Sekunden, 20 Sekunden auf die Präsentation umgeschaltet wird, dann vielleicht auf die Person nochmal zurückgeschaltet wird, aber aus einer anderen Perspektive, also viel näher reingezoomt, ist gerade dann spannend, wenn man ein bisschen nachhaltiger irgendwas erzählen möchte, also achten Sie unbedingt darauf, so und so weiter und so fort, da macht es Sinn, dass in der Passage die Person mehr reingezoomt ist. Also zwei Kameras, dass man die zwei Perspektiven hat, plus die Präsentation vom Laptop, vielleicht auch noch ein Tablet, wo man noch andere Inhalte zeigen kann, ein Video abspielen kann. So dieser Medienmix und dieser ständige Wechsel, wie wir es auch aus dem Fernsehen kennen, das macht echt einen riesen Unterschied in der internen, auch externen Videokommunikation. Meine Frau Joanna sagt ja immer ganz schön, die ist ja Videografin, stellt euch mal vor, ihr würdet einen Hollywood-Film gucken, in dem es keine Schnitte gibt. Selbst wenn der Brad Pitt oder irgendein anderer toller Schauspieler, den ihr absolut liebt, mitspielen würde, nach 5 Minuten würden euch die Füße einschlafen. Und genau das passiert bei den ganzen sprechenden PowerPoints. Und also lasst es. Ich kann nur sagen, bitte, bitte keine sprechenden PowerPoints. Es ist wirklich gruselig. Die meisten Leute sagen nichts, weil sie es nicht anders kennen. Aber heißt noch lange nicht, dass es deswegen gut ist.
Video verbessert natürlich nicht nur interne Abläufe, es kann auch externe Sichtbarkeit schaffen. Wie funktioniert das im Mix mit Content-Strategie, LinkedIn, YouTube oder Livestreams?
Ich bin ja jetzt nicht der studierte Marketer, was so Marketingstrategien betrifft, halte ich mich jetzt mal bedeckt. Da gibt es andere Leute, die sich besser auskennen. Aber mal wirklich nur auf das Thema Möglichkeiten von Video. Also gerade das Thema Livestreaming und letzten Endes ist es vom Produktionsablauf, je nachdem wie man es macht, ja nicht anders als ein Webinar oder die Aufzeichnung eines Videos. Gerade das Thema Livestreaming wird von den meisten Unternehmen noch völlig stiefmütterlich behandelt. Dabei ist es, wenn man sich einmal mit dem Thema Videokommunikation aus Unternehmen heraus beschäftigt hat, ist es ein leichtes, noch mehr Sichtbarkeit durch Livestreamings zu erzeugen. Und ich will es mal anders erklären. Also die Grundlage für den Erfolg unserer Kunden im Bereich Videokommunikation ist, dass sie keine Post-Production haben. Sprich, sie müssen nicht nachher aus 3 Kameras und von der Bildschirmaufzeichnung die Videos zusammenschneiden, sondern nachdem sie das Video aufgezeichnet haben, ist es fertig geschnitten, weil sie im Live-Schnittverfahren arbeiten, also so, wie man auch im Live-Fernsehen arbeitet. Man hat ein Videopult, da schaltet man um, Kamera 1, Kamera 2, Laptop, Tablet und so weiter und so fort. So, und wenn ich das einmal drauf habe und jeder, der nun ein bisschen Affinität zu seinem Thema und zum Thema Video hat, also braucht nicht mal eine Ausbildung haben und eine Schulung hat, kann das nach einer halben Stunde wirklich in Grundzügen selber machen. Wenn man das einmal beherrscht, dann ist es egal, ob man ein Webinar macht oder ein Livestream oder ein Video aufzeichnet. Ich könnte auch ein Webinar machen, das parallel auf YouTube, LinkedIn, sonst wohin streamen und auch aufzeichnen und nachher aus der Aufzeichnung YouTube Shorts machen oder einen Kurs oder sonst. Also es ist wie gesagt von der technischen Seite völlig, völlig wurscht. Und das ist das, was den meisten noch nicht klar ist, woher auch und gar nicht bewusst ist, dass man damit natürlich ganz spannende Sachen fahren kann. Ich hatte es eben schon erwähnt, was ich gerne mache, ist halt aus meinem mittlerweile doch recht großen Netzwerk meine Zielgruppen erstmal über LinkedIn live zu adressieren, weil ich festgestellt habe, immer weniger Menschen sind bereit, sich für ein Webinar zu registrieren. Es ist wie bei vielen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, gerade bei LinkedIn so, dass da unheimlich viel Schindluder mitgetrieben wurde in den letzten Jahren. Ich sag so, die jungen Wilden, ne? Hast du noch Kapazitäten frei? Und wenn man dann unbedachterweise Ja sagt, dann wird man bombardiert mit irgendwelchen Werbemails oder Anrufen. Deshalb ist es einfacher, man macht erstmal so ein LinkedIn Live. Der Vorteil ist, es ist ein Livestream wie YouTube, halt nur auf LinkedIn. Der Vorteil ist, es bleibt genauso wie bei YouTube halt bei LinkedIn als Video bestehen. Und es müssen nicht alle, die ich eingeladen habe, das ist nämlich auch noch was Schönes bei LinkedIn Live im Vergleich zu einem YouTube-Livestream, ich lege das als Event an bei LinkedIn und kann wirklich aktiv Leute aus meinem Netzwerk dazu einladen. Und zwar 999 Kontakte pro Woche. Und wenn ich das zum Beispiel im Unternehmen mache und ich sage, 3, 4 andere Kolleginnen und Kollegen von mir, die sind jetzt Co-Hosts dieses LinkedIn Lives, dann kann jeder von uns 999 seiner Kontakte pro Woche dazu einladen. Also da kann man schon ziemlich viel Alarm mitmachen. Und wenn die jetzt alle vielleicht an dem Tag nicht können, aber trotzdem die Einladung annehmen, können die sich das Video später nochmal anschauen. Auch da ist es deshalb wichtig, wie ich selber schmerzlich feststellen musste, dass man dieses LinkedIn Live-Event möglichst kurz hält. Also ich sag mal, irgendwas zwischen 15 und 30 Minuten sollte es haben, weil auch da wieder ein anderthalbstündiges Event schreckt jeden ab. Man sieht ja, wie lang ist denn die Aufzeichnung von dem Event? Oh nee, da habe ich jetzt keine Zeit zu. So, und wenn ich da dann am Ende den Pitch auf ein eigentliches Webinar mache, dann habe ich nicht annähernd so viele Leute, wie ich beim LinkedIn Live dabei habe, zumindest die die Einladung angenommen haben. Live dabei ist immer nur ein Bruchteil, das ist auch ganz normal. Aber die sind gut vorqualifiziert und daraus ergeben sich dann deutlich mehr potenzielle Kunden, als wenn ich jetzt ein Webinar so rausballer und das dann über Werbeanzeigen. Geht natürlich je nach Zielgruppe auch, aber meine Erfahrung ist halt, das funktioniert nicht mehr ganz so gut. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich nur B2B und dann auch noch einen sehr speziellen Bereich adressiere. Genau, also wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall machen. Und was man nicht vergessen darf, gerade bei Livestreams, wenn man schon einen YouTube-Kanal hat, wenn man vielleicht auch bei Facebook irgendwie Gruppen hat, wenn man Abonnenten bei YouTube hat, wenn man als Unternehmen schon eine gewisse Datenbank an Adressen hat, dann kann man die ja auch alle einladen zu einem Livestream und man kann ja auch parallel auf mehrere Plattformen gleichzeitig streamen. Also LinkedIn Live funktioniert sowieso nicht nativ. Also da muss ich eh auf einen Drittanbieter zugreifen, um das vernünftig technisch abzuwickeln. Ich nutze dafür Restream. Und wie der Name schon verrät, ist die Plattform nicht nur dafür da, dass ich halt aus meinem Studio hier auf LinkedIn streamen kann, sondern Restream heißt, ich kann parallel auf bis zu 10 Plattformen streamen. Also wenn ich ein LinkedIn Live mache, dann haue ich das parallel auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Es frisst kein Brot. Aber wenn ich da einen Teil meiner Zielgruppe auch noch habe, kann ich die halt einfach ohne Mehraufwand mitnehmen.
Welche Rolle spielt dabei Authentizität statt Hochglanzproduktion?
Oh ja, das Thema hatten wir jetzt ja schon, glaube ich, ein paar Mal. Zumindest habe ich es in die Richtung andere Fragen beantwortet. Also Authentizität ist heute eigentlich, ist natürlich ein Buzzword und Gott, wie oft habe ich das schon in 1000 verschiedenen Zusammenhängen gehört. Aber gerade beim Thema Video ist es, ja, wie bei Social Media auch, es ist halt einfach, es ist halt das ist der wichtigste Punkt. Also wenn meine Zielgruppe beim Thema Video das Gefühl hat, das ist zu weit weg von mir, das ist alles zu sehr Hollywood, dann schalten die ab. Also was viel besser funktioniert, ist Authentizität. Ich glaube, das beste Beispiel dafür, auch wenn ich viele Leute kenne, die es abgrundtief hassen, ist die Seitenbacher Werbung. Wer so aus dem Südwesten Deutschlands oder Süden Deutschlands kommt, der kennt es vielleicht, ne? Seitenbacher, der Müsli-Macher. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Also wenn man sich sehr authentisch gibt, dann polarisiert man natürlich auch gerne. Aber es ist ein Riesenerfolg für das Unternehmen. Und der Herr, der heißt nicht Seitenbacher, sondern die Mühle heißt nur so, ich habe den Namen jetzt vergessen. Der ist Hobbymusiker. Hat ein kleines Studio gehabt in den 90ern und hat einfach, weil er sich sagte, ey, die Werbeagenturen sind ja unverschämt, was sie dafür nehmen, hat er das einfach selber gemacht. Und es gibt sogar einige Werbespots, wo dann ein Kind sagt, lecker, 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 lecker. Da kenne ich auch ein paar Leute, die das richtig aggressiv gemacht hat irgendwann. Das war seine Tochter, soweit ich weiß. Ne? Also mit einfachsten Mitteln, aber total authentisch. Und es hat sich ausgezahlt. Also das ist vielleicht ein populäres Beispiel, aber gerade aus den ganzen Trainingsproduktionen oder auch aus den Rückmeldungen unserer Kunden kann ich nur sagen, das ist letzten Endes the key, wie es so schön im Neudeutschen heißt. Ne? Also wie soll ich mir auch von jemandem was sagen lassen, von dem ich nicht weiß, ob er überhaupt die Kompetenz besitzt. Ne? Also früher war es ja gang und gäbe und Mode, dass man auch Schulungsvideos oder Produktvorführvideos von Schauspielern hat machen lassen. Und jetzt stellen wir uns das Ganze mal vor, so eine Produktvorführung für Handwerker. Haben wir auch schon mal gehabt, haben wir auch mal produziert. Da ging es um Spachtelmassen und hier Fliesenkleber und so. Und jeder auch vom Fach erkennt, ob die Person, die jetzt vor der Kamera steht und das präsentiert, vom Fach ist oder nicht. Und trotzdem hat man da früher in den 90er Jahren für Schauspieler genommen. Ne? Also deshalb Authentizität ist echt wahnsinnig wichtig.
Viele Unternehmen haben wenig Zeit und Ressourcen. Wie kannst du mit einfachen Prozessen und gegebenenfalls KI-Tools sicherstellen, dass Video nicht zum Zeitfresser wird, sondern leichter Teil des Alltags?
Oh ja, das ist mein Lieblingsthema, Produktionsprozesse. Denn das war viele Jahre in der Medien- und Musikproduktion echt so, sag ich mal, der springende Punkt und die Möglichkeit für uns, dort zu überleben. Denn nur wer effizient produziert, konnte bei den doch extrem niedrigen Budgets gegen Ende überhaupt noch überleben. Und das kommt jetzt natürlich unseren Kunden zugute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil von denen hat natürlich keiner Bock, jetzt unnötig lang sich mit dem Thema Produktion zu beschäftigen. Also das Allerwichtigste hat sich rausgestellt, ist Live-Schneiden. Also im Verhältnis, wenn ich mal gucke, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, die hatten zum Teil vorher klassische Videoproduktion gemacht. Das heißt, Mediengestalter, Mediengestalterin hat mit zwei Kameras, sag ich mal, ein Schulungsvideo aufgenommen. Die Aufnahme hat inklusive Aufbau für 3 Minuten den ganzen Tag gedauert. Und nach einer Woche Schnitt und Revision und nochmal drüber gucken, waren die Videos fertig. Also nur ewig lang hat es gedauert. Live-Schnitt heißt, die Person, die präsentiert, es sei denn, sie traut sich nicht selber, dann macht es eine zweite Person, hat vor sich ein kleines Videopult stehen oder eine Fernsteuerung für das Videopult mit 4 Knöpfen, Kamera 1, wo ich bis zum Gürtel zu sehen bin vielleicht, Kamera 2, hauptsächlich der Kopf, die Close, Kamera 3 ist mein Laptop gespiegelt, Kamera 4 ist noch eine zusätzliche Kamera auf das Produkt oder ein Tablet. Und dann ist es ein bisschen Übung, dass man auch in Kamera 1 guckt, wenn man auf die 1 drückt. Aber so hat man halt die Kontrolle darüber, was gezeigt wird, während man präsentiert. Klingt viel komplizierter, als es ist. Wie gesagt, nach einer viertelstündigen Einführung hat das jeder verstanden. Und wenn man sich mal irgendwie Freitagnachmittag um 15 Uhr, wo keiner mehr im Unternehmen ist, das Studio bucht und mal ein paar Probeaufnahmen macht, dann hat man das auch relativ schnell im Griff. Weil die Geschwindigkeit extrem gesteigert wird dadurch. Ich kann sofort, nachdem ich das Video aufgezeichnet habe, kann ich es mir angucken und dann ist es fertig. Wenn ich zum Beispiel noch ein bisschen besser den Prozess aufbaue und vorausplane, dass ich als erste Folien meiner Präsentation, die ich hier und da als Stütze nutze, zum Beispiel schon quasi meine Titelfolie habe, also Name des Videos mit einer Grafik, dann brauche ich auch nachher nicht nochmal schneiden, um halt eine Titelgrafik davor zu packen. Ne? Also da kann man unheimlich viel Zeit sparen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, je nachdem, welche Inhalte man produzieren möchte. Ich mache das zum Beispiel mit meinem eigenen Podcast. Ich nehme es mit Riverside auf. Das ist ein Online-Podcast-Studio. Das erstellt KI-basiert aus der Audio- und Videoaufnahme automatisch Social-Media-Snippets, basierend auf der Transkription, die man noch nacheditieren kann, logischerweise. Aber zu 90% sind die fertig. Und es gibt mittlerweile, ich habe den Namen vergessen, gibt es auch ein Tool, was spezialisiert auf YouTube-Videos ist. Das heißt, ich jag da mein Video hoch, was ich aufgenommen habe, möglichst mit einer Kamera dann nur. Und der schneidet mir alle Äs raus und verkürzt das Ganze so, dass es halt knackig geschnitten ist für ein YouTube-Video. Persönlich nutze es nicht. Ich mache, wie gesagt, alles mit Riverside, weil YouTube bespiele ich momentan hauptsächlich mit meinen Podcast-Aufnahmen. Aber da gibt es schon viele Möglichkeiten oder Opus Clip ist auch noch eine Möglichkeit, wo ich fertige Videos hochladen kann und automatisch KI-basiert, auch wieder auf Basis der Transkription, mir Social Media Snippets, so Shorts geschnitten werden. Und selbst wenn ich ein fertiges Video habe, zum Beispiel 2 Personen sitzen nebeneinander in einem Interview und ich brauche das als 9:16, wo die Köpfe übereinander sein müssten, erkennt Opus Clip das und schneidet die dann auch übereinander. Also ziemlich clever und gut. Von daher, ja, da gibt's Tools, wie gesagt, Riverside für Aufnahme nach Bearbeitung, Opus Clip oder, ich habe leider den Namen vergessen, dieses YouTube-Schnitttool. Die sind nachher nochmal für die Nachbearbeitung oder gerade auch für die Werbung in Social Media unheimlich praktisch, zumal auch gerade Riverside hat eine automatische Audiobearbeitung drin, nennt sich Magic Audio, die war am Anfang nicht so dolle, also das war ziemlich Grütze, die dabei rauskam. Die ist aber mittlerweile so gut, dass ich damit auch die Tonbearbeitung für meine YouTube-Videos und Social-Media-Shorts mache. Also viel machen muss ich nicht, macht es eigentlich komplett automatisch. Von daher für Laien absolut perfekt und spart auch viel Zeit.
Magst du uns ein Beispiel teilen, wo ein Unternehmen durch selbstgemachte Videokommunikation eine echte Wirkung erzielt hat, zum Beispiel im Vertrieb, im Recruiting oder im Change-Prozess?
Da habe ich natürlich eine ganze Menge Beispiele. Eins, was ich immer wieder spannend finde, jetzt mal aus dem Bereich Vertrieb, Das ist ein Unternehmen aus dem Bereich Holzverarbeitung, Produktion. Die Firma Pollmeier aus der Nähe von Eisenach. Die haben mehrere Niederlassungen, große Sägewerke und ja, stellen auch ein eigenes Produkt her. Baubuche heißt das. Und da haben wir ein Studio installiert vor gut anderthalb Jahren und zusätzlich auch noch im Vertrieb, im deutschen, also im Dachraumvertrieb, zwei Videosales-Plätze, also auch mit einer hochwertigen Webcam, Beleuchtung, Podcast-Mikrofon, ein paar In-Ear-Kopfhörern, sodass da die Vertriebsmitarbeiter ungestört und auf qualitativ hohem Niveau ihre virtuellen Verkaufsgespräche führen können. Und zum Thema Wirkung ist das insofern ein schönes Beispiel, weil wir diese Arbeitsplätze direkt am ersten Tag schon installiert haben und dann nochmal 3-4 Tage länger da waren, um das Studio einzurichten. Und ich bin dann tags drauf, nachdem wir eine kleine Einführung gemacht haben in die Technik für die zwei Mitarbeiter, die diese Plätze nutzen, dann am nächsten Morgen zu einem der Mitarbeiter gegangen und fragte ihn so, mittags war es eher, fragte ihn dann, ob er mit allem zurechtkommt, und er strahlte nur und meinte, das wäre der absolute Hammer. Er hätte heute früh einfach mal ganz spontan einen Termin mit einem Kunden zum Videocall umfunktioniert, war eigentlich ein Telefonat geplant. Neukunde, der das Unternehmen noch nicht kannte und Interesse hatte, und normalerweise bräuchte er da immer ein bisschen so eine Eingewöhnungsphase, so ein paar Icebreaker, Smalltalk-Fragen und. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil dieser potenzielle Neukunde völlig baff war, in was für einer hochwertigen Bild- und Tonqualität er seine Videocalls macht. Und die ersten 10, 15 Minuten eigentlich nur darauf verwendet wurden, die Fragen des Kunden bezüglich seines Setups zu beantworten. Und Fazit war sogar, dass der Kunde dann meinte, er wäre echt begeistert, also für die Wertschätzung, dass das Unternehmen Pollmeier da so viel Wert drauf legt, auch dort qualitativ hochwertig zu kommunizieren. Das hätte er sonst nirgendwo erlebt, dass in einem Verkaufsgespräch, in so einem Video-Setup gearbeitet würde. Und es hat sich dann, wir sind jetzt über ein Jahr lang regelmäßig zu Workshops bei Pollmeier gewesen, das hat sich dann immer wiederholt. Ich habe öfters nochmal nachgefragt und war ungebrochen Begeisterung bei dem Vertriebsmitarbeiter und auch jedes Mal auch von Stammkunden, von Bestandskunden dann die Rückmeldung, dass sie halt völlig baff waren und einfach auch so das Gesamtbild des Unternehmens dadurch abgerundet würde in der Kommunikation. Also die Wirkung war jetzt nicht, dass man sofort sagen konnte, so und so viel mehr Umsatz, aber das war schon Impact kommunikativ, weil es einfach deutlich besser war in der Qualität, als die meisten es gewohnt sind.
Was waren die größten Anfangsbarrieren und wie wurden sie überwunden?
Jetzt bezogen auf das Projekt Pollmeier, die größte Barriere war eigentlich, am Anfang mal mit der Technik zurechtzukommen. Der eine der beiden Vertriebsmitarbeiter ist noch recht jung, ich schätze mal so Mitte 30, der war technisch sehr affin und dem haben wir eine halbe Stunde Einführung gegeben, wie er das alles zu bedienen hat und auch noch selber ein paar Sachen anpassen kann für sich, und da war der Käse eigentlich gerollt. Also große Barrieren gab es da eigentlich nicht. Beim Studio selber, um dann mal bei dem Beispiel zu bleiben, oder generell in solchen Situationen ist es so, es gibt immer ein paar Menschen in Unternehmen, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die eher eine Affinität für das Präsentieren und sich zeigen vor der Kamera haben, und andere, die da herangeführt werden möchten oder sollten. Ist ja nicht so, dass nur weil jemand noch schüchtern vor der Kamera ist oder sich nicht traut, in so einem Studio selber Inhalte zu produzieren, dass diejenige Person das nicht trotzdem lernen möchte. Und mein Tipp, den viele auch beherzigen, wenn man noch unsicher ist und noch nicht weiß, wie man sich da am besten präsentieren üben möchte, ist, bucht ihr in dem Studio im Unternehmen einfach Freitagnachmittag zu einer Uhrzeit, wo die meisten wahrscheinlich schon zu Hause sind, einen Slot, sodass du da üben kannst, ohne dass einer stört, und löscht die Aufnahmen, also ein paar Sachen aufnehmen, dass man gucken kann, okay, wie wirke ich da, was kann ich verbessern, und das dann einfach natürlich in die Tonne hauen, damit es keiner sieht, logischerweise. Oder was bei Pollmeier zum Beispiel, fällt mir gerade ein, auch stattgefunden hat, war, dass zwei Mitarbeiterinnen sich einfach zusammen das Studio gebucht haben für 2 Stunden und einfach zusammen ausprobiert, viel gelacht, viel rumgeblödelt haben, aber dadurch so die Scheu vor der Kamera auch verloren haben. Also das sind auf jeden Fall gangbare Wege, die ich empfehlen kann.
Natürlich möchte ich mit dir auch einen Blick in die Zukunft wagen. Wie wird sich Videokommunikation deiner Meinung nach in den kommenden 2 bis 3 Jahren entwickeln, insbesondere unter dem Einfluss von KI-Suchsystemen und neuen Plattformen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt absolut kein Geo- oder SEO-Experte, aber ich hatte einige solcher Experten bei mir im Podcast Und da war zumindest, was die Wichtigkeit von Video betrifft, die Aussage, dass es immer wichtiger wird, als Trust-Element für Backlinks, also dass man zum Beispiel Videos zu bestimmten Fachthemen produziert, die bei YouTube hostet und dann auf der eigenen Webseite einbindet und dann Backlinks von der Webseite zu YouTube erstellt, weil dadurch wohl ja die Glaubwürdigkeit der eigenen Webseite im SEO-Ranking verbessert wird. Was die allgemeine Entwicklung betrifft, ich habe es jetzt im letzten Jahr schon deutlich erlebt, 2025, dass immer mehr Unternehmen sich damit beschäftigen, aufgrund vieler Entwicklungen. Also ich sag mal, Bedarfe in der Kommunikation ändern sich ja nicht unbedingt von der Menge her, aber die Budgets. Und es ist jetzt schon eigentlich durch die Bank so, dass die Unternehmen, die uns anfragen, sagen, okay, wir haben festgestellt, wir müssen mehr Inhalte machen, das bringt uns auch wirklich was, wir sparen Zeit und so weiter und so fort. Aber wir haben auch eingesehen, dass das unsinnig ist, dafür Agenturen zu engagieren, weil bei der Menge an Content, egal in welchem Bereich, die wir uns vorstellen, wäre das einfach uferlos preislich. Also ich glaube, das kommt bei immer mehr Unternehmen an und es hat natürlich auch mit der demografischen Entwicklung zu tun, weil jüngere Leute sich doch viel einfacher mit dem Thema tun und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen aus der Babyboomer-Generation den Arbeitsmarkt verlassen. Jüngere nachrutschen, auch in Entscheiderpositionen haben wir immer öfters von der Generation Z Vertreter sitzen. Und da hatte ich auch mit einigen Geschäftsführern aus der Nachfolge, zum Beispiel im Mittelstand, die Unternehmen von ihren Eltern übernommen haben oder in der Übernahme sind, hatte ich auch schon Kontakt. Und da ist es das Bewusstsein natürlich ein völlig anderes. Und es ist wesentlich einfacher, denen klarzumachen, hört mal, ihr wisst ja, dass ihr Content braucht, macht's doch lieber selber. Also da sehe ich schon eine deutliche Entwicklung zu mehr Bewusstsein, weil auch im Kontext von KI-Videos und KI-generierten Inhalten natürlich die Echtheit, die bei einem selbstproduzierten Video mit allen seinen Fehlern, vor allem menschlichen Fehlern, die aber gut sind, natürlich eine viel größere Rolle spielt als jetzt Bild oder Text, was ja auch einfach immer mehr von KI erzeugt wird.
Was sollten Mittelständler heute tun, um morgen noch sichtbar zu sein?
Ja, sich definitiv mit dem Thema Video in allen Bereichen ihres Unternehmens beschäftigen. Ja, also ich hatte witzigerweise heute eine Aufnahme, Podcast-Aufnahme mit einem Recruiter, der seit vielen Jahren im Bereich tätig ist. Und er meinte auch, also ohne Video geht da gar nichts. Und vor allen Dingen Unternehmen müssen einfach auch für Bewerberinnen und Bewerber sichtbar sein durch Video, weil einfach jüngere Menschen immer weniger Anzeigen lesen, sondern die Echtheit und die Sympathien eher über Videos suchen und natürlich auch Videos, die so produziert wurden, dass sie authentisch und echt und sympathisch sind, also nicht abgelesene Texte auf dem Teleprompter und ähnliche Grausamkeiten. Von daher sehe ich da ein Riesenpotenzial, auch im internationalen Kontext, weil natürlich, wenn man in die USA schaut, da ist das Thema Videokommunikation in Unternehmen, hat einen völlig anderen Stellenwert, wird da viel stärker genutzt. Und ich habe auch mit nicht wenigen Unternehmen Kontakt, die ihre internationalen Vertriebstätigkeiten deutlich ausweiten in der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, auch beim Thema Video, professioneller, seriöser und vor allen Dingen auch im Wettbewerb vergleichbarer wahrgenommen zu werden. Vergleichbarer im Sinne von, es ist halt zum Beispiel in den USA ein ganz anderes qualitatives Niveau in der Videokommunikation zu sehen, als das bei uns der Fall ist. Und wenn man da mitspielen möchte und da auch sichtbar sein möchte, dann kann man nicht einfach sich dem Thema verweigern. Vielleicht eine schöne kleine Info dazu, ich hatte letztes Jahr einen deutschen Maschinenbauingenieur, der vor vielen Jahren Texas ist es, ausgewandert ist, im Podcast und der erzählte, dass bei einer großen Maschinenbaumesse in den USA in der Mitte der größten Halle gibt es so einen Hub, wo mehrere Videocasts und Podcast-Studios aufgebaut sind, in denen dann Influencer aus dem Maschinenbau in den USA sitzen und wo sich die Unternehmen dann bei diesen Influencern den Studios einbuchen, wahrscheinlich sogar auch einkaufen können, um von diesen Influencern interviewt zu werden. Also im Prinzip, wie das ja bei YouTube in gewisser Weise auch ist, aber hier in einer total nischigen Szene im Maschinenbau, muss man sich mal vorstellen, eine der konservativsten Branchen Deutschlands. Und da sagte er, es ist dann manchmal schon echt ja, ein bisschen schräg, wenn man dann die Vertreter deutscher Maschinenbauunternehmen sieht, wie sie auf amerikanischen Messen dann mit einem gedruckten Prospekt ankommen, in einem Gespräch. Währenddessen die amerikanischen Unternehmen das halt alles mittlerweile verstärkt mit Video machen. Von daher, da ist ein Riesenpotenzial, was wahrscheinlich von den meisten noch gar nicht so erkannt wurde, da das Thema einfach noch sehr neu ist.
Zum Abschluss noch zwei Fragen an dich. Wenn du unseren Zuhörern nur drei zentrale Impulse für selbstgemachte Videokommunikation mitgeben könntest, welche wären das?
Fangt an. Es muss jetzt auch nicht sofort die große Hafenrundfahrt sein und ein Studio für 40, 50, 60.000 Euro, sondern fangt erstmal mit eigenen Mitteln an. Das Smartphone ist da auf jeden Fall das Mittel der Wahl, um zu schauen, ist das was für uns? Wer im Unternehmen hätte da Interesse dran, weil zwingen kann man die Menschen nicht. Es soll mit Spaß passieren. Analysiert vielleicht mal, in welchen Bereichen könnten wirklich Mehrwerte entstehen durch Zeitersparnis, Manpower-Ersparnis. Also gerade wenn es um Einarbeitung und solche Dinge geht oder Sicherheitsanweisungen, wird es ja auch schon verstärkt genutzt. Aber gerade im Vertrieb würde ich auch schauen, was können wir mit Video machen. Also wie gesagt, fangt an, selber macht ein Smartphone, guckt in welchem Bereich wäre es für uns sinnvoll und dann ab einem Punkt, wo feststeht, Smartphone reicht nicht mehr, weil wir erkennen, dass es wirklich einen echten Mehrwert hat, dann spart nicht am falschen Ende. Ich habe auch mit vielen Unternehmen zu tun gehabt, die natürlich in der Corona-Zeit unter ganz anderen Umständen über Monate versucht haben, selber sich ein Studio einzurichten mit dem eigenen Personal, die ja überhaupt nicht vom Fach sind. Da wurde nicht nur viel Geld durch Doppelkaufen verbrannt, sondern häufig auch wahnsinnig viel Zeit verwendet und verschwendet mit einem, zumindest bei denen, mit denen ich gesprochen habe, nicht zufriedenstellenden Ergebnis. Also wenn klar ist, okay, wir wollen das jetzt durchziehen professionell, holt euch professionelle Hilfe von Menschen, die das umsetzen können und vor allen Dingen kauft nicht nur Technik, auch bei irgendwelchen Anbietern, sondern es muss immer mit einer Schulung, mit einer Begleitung, Betreuung dabei sein, sonst ist so ein Studio ganz schnell ein Strohfeuer, was nicht mehr genutzt wird.
Und wo können unsere Hörer mehr über dich, deine Arbeit und konkrete Videostrategien erfahren?
Ja, ich habe natürlich einen eigenen Podcast, der heißt Video Reloaded. Da habe ich regelmäßig Interviews, auch einige Solo-Folgen. Dann natürlich meine Webseite corporate-studio.de. Und wer gerade beim Thema Videostrategien tiefer einsteigen möchte und auch sehen möchte, was gibt es an Möglichkeiten und was können wir bei uns im Unternehmen davon umsetzen, mit welchen Mitteln, der kann mich gerne kontaktieren, denn ich veranstalte dann mit potenziellen Interessenten, die mehr zum Thema erfahren möchten, einen Workshop im Unternehmen, wo wir dann auch so ein kleines, meine Frau ist auch dabei, die ist Videografin und immer mit dabei bei den ganzen Themen, weil sie auch gerade von der konzeptionellen Seite bei Videostrategien und Formaten sehr viel Erfahrung hat. Und wir bringen dann auch immer zu diesem eintägigen Workshop ein kleines mobiles Studio mit zwei Kameras, einem Videopult und so weiter und so fort, damit halt alle, die daran beteiligt sind an diesem Workshop, dann auch schon mal das Thema kennenlernen und vor allen Dingen die Scheu und die Angst davor verlieren. Weil das ist ja häufig so, dass man denkt, oh Gott, ist alles so kompliziert, bis man selber mal dran gesessen und ausprobiert hat. Und da ist auch mal ganz wichtig, dass da nicht nur Vertreter aus Marketing sind, sondern Marketing, HR, Vertrieb, am besten auch noch jemand aus der Entscheidungsebene, um einfach mal dieses Riesenpotenzial, was Videokommunikation heute Unternehmen bietet, kennenzulernen, um dann auch zu entscheiden, ist das was für uns oder ist es nicht? Und unser Angebot ist immer, bevor ihr anfangt, überhaupt was zu kaufen oder sonst was, lasst uns den Workshop machen. Wenn wir dann am Ende mit der Installation des Studios beauftragt werden, dann schreiben wir auch 100% der Workshop-Gebühr wieder gut.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.